Ich muss das mal ein bisschen erklären. Und zwar, es gibt eine Arbeitsgruppe für Weltraummedizin und extremen Umwelten an der Charité in Berlin. Wir begrüßen unseren Gast. Herzlich willkommen, Leon Fessler.
Ja, hallo.
Das hat ja nichts mit Schlafhygiene zu tun. Das kann doch nicht gesund sein, oder?
Naja, Leistungssport ist nie gesund. Wir könnten ihn natürlich ganz einfach, ganz schnell machen.
Wie denn? Ich würde das gern wissen.
Ja, da kannst du, glaube ich, ganz, ganz einfach drauf kommen, indem du mal auf die Dopingliste schaust.
Ah, okay, nee, da bin ich raus.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Hello, hey. Hello.
Hey, ho, let's go. Hey, bist du Ramones-Fan? Du siehst irgendwie, könntest Ramones-Fan.
Ja.
Ist mir gerade, hey, ho.
Ja, mein Lieblingssong ist Commando von den Ramones.
Kenn ich nicht.
Ist ja auch egal. Nein, Ramones ist jede Platte geil. Das ist echt außergewöhnlich. Finde ich super.
Hey, ho, let's go.
Wobei, der ist so ausgenudelt, den kann ich auch nicht mehr hören. Let's Greek Bob. Egal, Bikers Paradise, Folge Nummer 46. Herzlich willkommen. Wir müssen gleich mal sagen, hier sind Bauarbeiten bei uns. Nicht im Studio, aber irgendwo am Studio. Deshalb kann es sein, dass ihr irgendwann mal so ein Bohrhammer hört. Dann einfach weiterhören und nicht unterkriegen lassen.
Ich habe das Gefühl, da kommt gleich einer durch die Wand geflogen.
Ja, wahrscheinlich. Vielleicht werden ja so Haken angebracht, um Fahrräder aufzuhängen. Weißt du, das könnte ich mir ganz gut vorstellen.
Du bist immer so positiv.
Dankeschön. Ja, das hängt mir oft nach. Heute im Interview bei Bikers Paradise ist Leon Fessler vom RAM Medical Team. Also ein Mann, mit dem du zusammen arbeitest, weil du ja von Bottle Klaus dieses Race Across America auch mit begleitest.
Ja, und dieses Medical Team ist dafür verantwortlich, dass der gute Mann möglichst schnell und gesund an sein Ziel kommt.
Und das hat auch was mit Weltraum zu tun, aber das hört ihr dann gleich später. Vorher wollen wir noch über eine andere mega krasse, ultra intensive Tour reden. Du bist durch Brandenburg gefahren.
Ich bin tatsächlich durch Brandenburg gefahren, ja.
On the road.
Okay, erzähl mal, du bist nämlich mit deinem Gravit gefahren, das ist von Haase, dieses Hybridfahrrad aus Lasten-, Falt- und Gravelrad.
Genau, ich war natürlich wieder für eine Zeitschrift unterwegs und diesmal war das Thema, ist ein Lastenrad, taugt das als Reiserad? Und dann habe ich lange, lange auf den Wetterradar geschaut, wie das sich mit den Gewittern entwickelt, hatte schon zweimal gefühlt die Tour für mich abgesagt und dann hast du aber gesagt, nö, das regnet doch nicht. Fahr doch mal.
Hast du auf mich gehört?
Ja, dann habe ich auf den Martin gehört und bin los, ja. Und das war immer, wenn ich, bin gerade ein bisschen gestresst wegen den Vorbereitungen zum RAM. Und immer, wenn ich gestresst in so eine Tour gehe, dann passieren immer lauter kleine Pannen.
Was ist denn passiert? Hast du den Wechselschlauch vergessen?
Na, erstmal muss ich damit anfangen, wenn man mit einem Lastenrad auf eine Reise geht, das ist ja.
Aber ihr müsst euch das nicht vorstellen wie jedes x-beliebige Lastenrad. Es ist eher ein Gravelrad, was ein bisschen länger ist, hat auch ein Dropbar und da ist halt eine Platte drauf, wo man halt Sachen drauf transportieren kann. Ne? Ja, es sieht schon sportlich aus für so ein Lastenfahrrad.
Das hat aber wie ein Lasten, es sieht aus wie ein sportliches Lastenrad. Genau. Ich bin ja auch ein sportlicher Typ.
Ja, so. Nee, absolut.
Aber weißt du, was total geil ist?
Ja.
Du hast halt nicht mehr lauter Taschen an deinem Fahrrad, sondern ich habe die größte Tasche bei mir zu Hause rausgeholt, die ich habe, 55 Liter. Oh. Und hatte dabei ein Dauergrinsen im Gesicht, weil ich habe da einfach mal alles reingeschmissen, was nicht bei drei auf dem Baum war irgendwie. Und ich habe ja mit Absicht, wollte ich auch viel mitnehmen. Und ich habe mal einfach auf gar nichts geachtet, sonst arbeite ich ja manchmal sogar mit einer Briefwaage, ne? Wenn ich auf Tour bin. Und diesmal ist alles mitgekommen. Ich hatte sogar einen Laptop dabei, einen Campingstuhl und so weiter und so weiter.
Du hast gesagt, es sind Sachen schiefgegangen. Ja. Jetzt erzähl mal. Du hast bestimmt irgendwas Wichtiges vergessen, wenn du alles nur reinschmeißt.
Ich wollte rausfahren mit dem Regio irgendwie, weil ich keine Lust hatte, durch die Stadt zu eiern mit dem ganzen Gepäck und so. Und stand schon von mir zu Hause, bin losgefahren, stand schon am Bahnhof Südkreuz und direkt vor dem Bahnhof denke ich so, hast du eine Speicherkarte eingepackt für die Kamera? Nee, natürlich nicht.
Oh nein. Und dann?
Dann bin ich ganz entspannt wieder zurückgeradelt. Ich wusste, dass jede Stunde so ein Zug fährt. Ne? Hab die Karte geholt, bin wieder zurückgeradelt zum Bahnhof, hatte dann extrem viel Zeit, was aber auch gut war, weil dann kam natürlich gleich der Klassiker, Fahrstuhl zum Bahnsteig, out of order. Und ich meine, Fahrrad hochtragen, eine Treppe oder eine Rolltreppe geht irgendwie. Lastenrad vollbepackt hochtragen fällt aus.
Hast du dir einen netten Menschen rangerufen und gesagt, ey,
nee, gar nicht. Ach, dann macht doch keiner heutzutage mehr. Erstmal das Brett runter, das kannst du ja am Stück runternehmen mit dem Gepäck, die Treppe hoch, und dann habe ich irgendwie einfach das Lastenrad auf die Rolltreppe mitgenommen,
ja.
Was auch okay war. Habe ich lange überlegt, bis meine erste und letzte Fahrt wird irgendwie. Aber das ging echt ganz gut. Aber das ging dann natürlich gleich so weiter, weil ich sitze auf diesem Bahnsteig und da steht dann an dieser Anzeigetafel, bitte beachten Sie die Aushänge. Ich gehe zum Aushang und da stand mein Zug auf dem Gleis und 10 Minuten später fährt der 2 Gleise. Also das war wie in so einem schlechten Film. Ich sitze da, warte auf dem Zug und er fährt 2 Gleise weiter ein. Und ich denke so, das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Es war wirklich so.
Und dann, was hast du dann gemacht?
Dann habe ich
noch einen Zug später.
Dann habe ich gedacht, okay, ist mir jetzt egal. Dann habe ich ganz brutal das komplette Rad auf die Rolltreppe geschoben. Irgendwie, was auch ging. Und dann funktionierte aber auf der anderen Seite runter der Fahrstuhl. Und dann bin ich auch gut angekommen.
Und dann konnte die Fahrradtour endlich losgehen.
Ich war aber sehr froh. Ich bin bis Oranienburg gefahren. Und ich war da sehr froh, dass es da einen Fahrstuhl gab, der funktioniert hat, weil da gibt's nämlich keine Rolltreppen. Und dann hast du nämlich die Arschkarte. Und ab da an wurde's richtig cool, weil da kam eine tolle, also was heißt eine tolle, da gab's einen guten Fahrradweg neben der Bundesstraße raus aus Oranienburg und dann schon ein paar Kilometer weiter zeigte mein Navi nach links in den Wald und dann ging's weiter auf Schotter.
Geil. Und wie viele Tage hast du das gemacht?
Ich war insgesamt 3 Tage unterwegs.
Mit Zelt draußen pennen?
Ja, geil. Also zwei Nächte. Und ich habe wirklich wieder Mecklenburgische Seenplatte lieben gelernt. Ich war da sehr lange nicht mehr. Und es besteht ja wirklich aus einem kompletten Netz aus kleinen Seen, überall.
Weißt du was, du hast mir ja mal erzählt, dass du mal eine Gravel-Tour gemacht hast, als hier dieses Rennen an der Mecklenburgischen Seenplatte war. Wie heißt das nochmal? Ich komme gerade nicht drauf.
Mecklenburgische Seenrundfahrt.
Ja, genau. Und das war ja jetzt wieder an dem Wochenende. Hast du da welche gesehen?
Nee, diesmal habe ich keinen gesehen.
Gut.
Ich hatte noch mal kurz dran gedacht, nee, aber diesmal war keiner da. Aber also ich kann das jedem nur empfehlen, Mecklenburgische Seenplatte, was ja total krass ist, wie viele von diesen Fahrradstraßen die mittlerweile gebaut haben. Ne? Ich wollte ja eigentlich ein bisschen graveln, mehr graveln. Geht gar nicht. Also geht schon, aber wenn du irgendwie dich nach den Fahrradschildern orientierst, dann landest du früher oder später immer auf so einem Fahrradhighway. Hm. Und die sind dann einfach mal fett asphaltiert, 2 Meter breit und dann, das ist ja so ein bisschen wie Meditation. Mir kam das irgendwann so vor wie mit dem Single Speed, mit dem Fixie. Du kommst da in so einen Flow, ne? Du bist dann irgendwann auch mit diesem Gravelbike in so einem Flow. Das ist total geil.
Hast du irgendwas Besonderes noch erlebt? Irgendwas dazugelernt? Irgendwas Wichtiges vergessen?
Mir wurde ganz schlagartig wieder bewusst, dass es überall da, wo Wasser gibt, sehr viele Mücken gibt.
Oh, Mücken ist gerade ganz, ganz schlimm. Ja.
Ey, es ist die Hölle.
Also draußen zumindest. In der Stadt ist noch so halbwegs.
In der Stadt gehe ich, guck mal, jetzt kratzen
sie gleich. Stimmt, das Mückenstich.
Nee, aber bleib mal im Wald stehen. Das ist ein Todesurteil.
Ja, das hatte ich jetzt die letzten Wochen auch. Stehst du dann da und dann immer psch,
psch, psch. Und du bist auch ganz schnell im Zelt wieder. Ganz schnell irgendwie. Das ist total schade. Aber ich hatte zum Beispiel, das muss ich auch noch erzählen, da war ein Campingplatz nur für Erwachsene.
Ach so. Keine Kinder erlaubt.
Ne?
Okay.
Da bin ich durch Zufall gelandet irgendwie, so ab 14. Das ist auch mal ganz schön, ne? Das ist gleich alles viel ruhiger.
Alle Leute, die Kinder haben, bitte hört jetzt bitte weg.
Bitte jetzt weg. Nee, aber die hatten das ganz nett gemacht. Dann gab es irgendwie so eine Feuerstelle und da war Feuerholz. Das konnte man umsonst benutzen und so. Dann hatten die da Liegestühle hin. Es war so ein richtig chilliger Campingplatz.
Wo ist denn der?
Ja, ich hab's jetzt vergessen.
Dann packen wir das in die Shownotes rein.
Packen wir in die Shownotes, weil der ist halt nicht ganz billig, aber der ist total cool, wenn du irgendwie als Erwachsener mal chillen willst. So. Am dritten Tag ging's zurück Und dann ging das schon wieder los mit meinen Pannen. Nachdem ich schon eine Stunde unterwegs war, stelle ich fest, ich habe meine Zeltunterlage zum Trocknen aufgehangen auf dem morgens und habe sie vergessen. Und dann stehst du da, stell dir vor, dieses Bild im Wald. Alex steht da und denkt, fahre ich zurück, fahre ich nicht zurück, fahre ich zurück. Und dann hast du mal Engelchen, Teufelchen, doch, fahr zurück, komm, das Ding hat scheiß viel Geld gekostet. Nee, machst jetzt nicht drauf, naja. Ich bin zurückgefahren und da bei Fürstenberg Spree.
Fürstenwalder Spree?
Nee, Fürstenberg. Fürstenberg Havel. Egal, jedenfalls gibt's da, ist es da wellig, ne? Und habe ich ganz schön geflucht irgendwie.
Aber bist du zu deiner heißgeliebten Plane zurückgefahren, ja, und hast sie abgeholt?
Ja, ich habe die abgeholt. Ah. Ja, ich habe das gemacht. Und dann
so war nett von dir.
Dann hatte ich am Ende wirklich 110 Kilometer auf der Uhr, weil ich bin zurückgefahren bis nach Berlin komplett. Das wollte ich auch so. Ich wollte mal den Langstreckentest machen und mein Fahrrad mit Gepäck, das wiegt ja alles zusammen 45 Kilo, ne? Die du da bewegst. Und dann kommt ja noch mal der kleine Alex dazu. Also ich
Systemgewicht von,
willst du jetzt mein
110
Gewicht?
Kilo? Na, insgesamt Systemgewicht. Also Fahrrad, Gepäck plus der Mensch, der drauf sitzt.
Ach so, na, ich 75 und dann nochmal die 45 dazu. Ja. Aber da hatte ich mir die Strecke, das hatte ich alles nicht geplant, da hatte ich mir die Strecke einfach bei Komoot eingegeben. Hier Ziel zu Hause vor der Haustür. Und ich meine, ich mag Komoot, ne? Ich mag Komoot.
Ja.
Aber, kennst du die B96?
Oh, schrecklich.
Ey, ich bin auf der B96 gelandet und die hat zum größten Teil einen parallel verlaufenden Radweg, ja, aber 10 Kilometer nicht. Und das ist, ich weiß nicht, da musst du dich echt dein Gehirn abschalten. Die ballern da mit 100 Sachen an dir vorbei. Und das war ja am Wochenende, der Samstag, ne? Mhm. Einer nach dem anderen.
Ja, im 10-Sekunden-Takt oder sowas.
10-Sekunden-Takt. Ja. Und mal warten sie nicht. Es war die Hölle.
Aber du lebst noch, das ist schön.
Ich lebe,
das ist ganz toll.
Und ich habe es auch geschafft. Ich konnte sehr gut schlafen an dem Tag. Ich war echt total durch. Aber eine Sache muss ich dir noch erzählen.
Ja.
Wir haben doch über das Gravelbike als SUV geredet.
Ja.
Und ich
nehme, das ist ja deine steile These gewesen.
Und ich nehme alles zurück.
Wieso?
Du brauchst in Berlin ein Gravelbike, um überhaupt nach Hause zu kommen.
Jetzt erklären Sie sich.
Ort, ich komme aus Brandenburg nach Berlin. Ortsschild, Frohnau, Berlin. Der Fahrradweg wird zu einer Waldpiste. Die Straße geht durch den Wald und daneben gibt es keinen Radweg mehr, sondern du bist plötzlich, es ist so absurd, du passierst das Stadtschild und bist im Gelände. Jeder Fremde, der diese Stadt nicht kennen muss, denken, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Bin ich jetzt im falschen Film? Und so zwischendrin geht es immer so weiter. Und diese Wege bis in die Innenstadt, bis du mal in der Innenstadt bist, die waren in so einem schlechten Zustand aus Richtung Norden.
Ja.
In die Stadt, dass ich wirklich froh war, dass das Ding eine Federgabel hat.
Und breite Reifen. Aber hast du denn bei der Komoot-Planung ein Gravelbike angeklickt?
Nee, habe ich nicht.
Okay, dann sind keine weiteren Fragen.
Nur Fahrrad. Und wirklich, es war die Hölle. Und ganz ehrlich, das nächste Mal fahre ich wieder mit dem Regio rein, weil diese letzten 30 Kilometer, die sind einfach kacke. So ab Oranienburg.
Man ist halt nicht mehr in der Natur.
Nee,
ne? Das ist das Problem.
Ja, aber es gibt auch, die Wege sind Mist. Du landest immer wieder im Verkehr und hast diese ganzen Schwachmaten in Autos an der Backe und so. Aber ansonsten war es total schön.
Und jetzt musst du uns noch sagen, wo man dann diesen Bericht lesen kann. Du hast ja gesagt, das hast du für eine Zeitung gemacht.
Genau, den Bericht kann man lesen im Radtouren-Magazin in der Sommerausgabe, in der nächsten Ausgabe.
So viel zu deiner krassen Reisestory und jetzt kommen wir zu der nächsten krassen Reisestory. Ich bin schon
im
US-Modus. Wir haben jetzt nämlich als Gast Leon Fessler vom RAM Medical Team, aber dazu kannst du ja jetzt noch mehr sagen, weil du bist auch im Team vom RAM dabei, also Race Across America. Du startest rüber, bist im Team von Bottle Klaus mit dabei. Du bist für Medien und sowas zuständig, du machst Fotos. Und der Leon, der ist im Medical Team. Also
ich muss das mal ein bisschen erklären. Und zwar, es gibt eine Arbeitsgruppe für Weltraummedizin und extremen Umwelten an der Charité in Berlin. Und diese Arbeitsgruppe erforscht die Belastungen des Menschen in physiologischer und psychischer Hinsicht unter Labor- und realen Feldbedingungen. Und das Interessante ist, dass sie diesmal keinen Astronauten betreuen, sondern den Solostarter aka Bottle Klaus, der das Race Across America macht. Und wie es dazu gekommen ist und was da alles passiert, das erzählt uns jetzt der Leon Fessler vom RAM Medical Team.
Unser Gast in Paradise.
Wir begrüßen unseren Gast. Herzlich willkommen, Leon Fessler.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
So, steigen wir auch gleich richtig ein in das Thema. Was hat das Race Across America mit Weltraummedizin zu tun?
Das ist eine sehr gute Frage.
Ja, das frage ich mich auch.
Da kann ich ein bisschen ausholen, weil wir ja nicht nur die Weltraummedizin sind, sondern auch für extreme Umwelten. Und eine extreme Bedingung ist das Race Across America auf jeden Fall. Also von minus 60 Meter auf 3300 Meter, von 0 Grad bis 50 Grad in der Wüste. Ich glaube, da haben wir eine extreme Umwelt geschaffen.
Wie seid ihr mit Bottle Klaus überhaupt zusammengekommen?
Das ist schon 2023 gestartet. Da hatte Klaus Henning sich ja in der Schlafmedizin Hilfe gesucht in der Charité. Und mein Betreuer, Doktorvater, hat zu der Zeit dort auch mitgeholfen und ist so in Kontakt mit Klaus gekommen. Und dann ist Klaus zu Tom, so heißt er, dieses Jahr wieder in Kontakt getreten und gefragt, hey, habt ihr Bock, mich ein bisschen professionell zu unterstützen? Und da haben wir uns sehr gefreut und hatten große Lust drauf.
Du hast gerade Dr. Vater gesagt, du schreibst gerade deinen Doktor, oder wie sieht das aus?
Genau, also dieses ganze RAM-Projekt wird meine Promotion werden. Also die ganzen Daten, die wir jetzt vor, während und nach dem Rennen erheben, darüber werde ich dann promovieren.
Du bist ja nicht alleine, da gibt es die Arbeitsgruppe und dann gibt es noch die Leute, die mitkommen. Wer ist da alles involviert und wie?
Genau, also wir sind ein Team von 5, 6 Leuten und eng involviert sind auf jeden Fall mein Betreuer Oliver Opatz, das ist so der Leiter unserer Arbeitsgruppe zusammen mit Tom Bothe. Dann ist noch Viktor Heinz involviert und Niklas Pilz, die bilden so unsere Arbeitsgruppe ab. Und ein guter Freund und Kommilitone von mir, Henning, der unterstützt mich während dem ganzen Rennen auch in Amerika vor Ort bei den ganzen Messungen, wenn ich mal schlafe oder esse oder so andere Luxusdinge mal tue, ja.
Erklär mal, wie habt ihr vorher mit Bottle Klaus gearbeitet und wie arbeitet ihr dann mit Bottle Klaus dort in den USA vor Ort?
Also ich bin jetzt seit Juni oder Juli mit Klaus in Kontakt und habe da jetzt eben angefangen, mal sein Training, seine Ernährung und Regeneration so ein bisschen zu optimieren. Und dann haben wir eben am Anfang mal eine Leistungsdiagnostik gemacht und ein paar medizinische Untersuchungen, einfach um zu schauen, ist der Mensch auch gesund und fit? Trauen wir dem oder wollen wir ihm zumuten, diese Belastung auf sich zu nehmen und dass wir da auch keine Angst haben, dass er sich was tut? Und die Leistungsdiagnostik haben wir jetzt noch einmal wiederholt und machen die auch heute Abend jetzt noch einmal, dass wir 2 Wochen vor dem Rennstart, also heute in 2 Wochen steht er in Oceanside an der Startlinie, dass wir eben so wissen, okay, hat unser ganzes Tun da was gebracht. Und in Amerika haben wir dann verschiedenste Parameter über eine kontinuierliche Blutzuckermessung, Schlafmessung, Muskelspannung messen wir und können so dann eben das Rennen überverfolgen, wie sich sein Körper so verhält.
Du hast gerade das Wort optimieren gesagt. Wie funktioniert denn das? Oder kannst du das einfach erklären, wenn ihr jetzt, sage ich mal, irgendwelche Daten habt und die miteinander vergleicht, dann guckst du auf ein Blatt Papier und sagst, ah hier, den Wert XY, das kann man noch steigern, weil Bottle Klaus ist so und so alt und ist so und so fit, oder
wie? Erstmal haben wir uns natürlich seine Ausgangslage angeschaut und ich habe mir mal beispielsweise von ihm aufschreiben lassen, was er eine Woche über so isst. Und dann gibt's natürlich ein Optimum, was wir jetzt mit seinem Ist-Zustand verglichen haben. Und dann habe ich so gesagt, du Klaus, schau mal, Thema Eiweißkonsum oder Thema insgesamt Kalorienaufnahme, da könnten wir noch ein bisschen nach oben gehen. Und eben da jetzt mal schauen, hat sich das auf seine Leistung positiv ausgewirkt.
Wie ist denn das? Ist euer Ziel, wirklich seine Leistung zu maximieren und zu steigern, oder geht es in erster Linie darum, Messwerte zu sammeln?
Das ist so ein bisschen eine Win-Win-Situation, würde ich sagen. Wir könnten ihn natürlich ganz einfach, ganz schnell machen.
Wie denn? Wie,
das will, hier, guck mal in das Gesicht.
Ich würde das gern wissen.
Ja, da kannst du, glaube ich, ganz, ganz einfach drauf kommen, indem du mal auf die Dopingliste schaust.
Ah, okay, nee, da bin ich raus.
Und da sind wir natürlich auch raus. Und ja. Unser Ziel ist es vor allem, Klaus gesund nach Atlantic City zu bringen. Und wer gesund ankommt, hat schon mal alles richtig gemacht. Ankommen ist ja sowieso erstmal eine extrem große Leistung, und nur gesund erbringt man ja überhaupt auch Leistung. Das Rennen ist einfach zu kurz, um zu sagen, okay, wir überfordern den Körper so sehr, um maximale Leistung zu kriegen, als dass das jetzt aufgeht für ein 10, 12 Tage Rennen, so dass wir einfach mit unseren Überwachungen vor Ort schauen wollen, auch, okay, ist er in dem physiologischen Bereich, in dem der Körper eben zu maximaler Leistung imstande ist, und stellen dann eben so sicher, dass er in seiner Lage seine maximale Leistung bringt.
Bottle-Klaus ist schon fit für sein Alter, oder? Kann man das einfach so ganz einfach sagen?
Ja.
Okay.
Die Messungen, die gemacht werden mit Klaus, zieht sich das über den ganzen Tag? Wie muss man sich das vorstellen? Bleibt da überhaupt die Zeit? Ich meine, der sitzt ja fast nur auf dem Fahrrad. Wie kommst du an deine Werte?
Das ist eine gute Frage, die ich mir auch ab und zu mal stelle. Nein, aber so ein paar Sachen, die starten wir einfach im Vorhinein. Zwei Tage vorher kommt ein Blutzuckersensor an seinen Arm. Der hält 10 Tage. Das heißt, einmal zwischendurch wird er gewechselt werden müssen, wenn er jetzt nicht Christoph Strassers Rekord bricht.
Das Ding wird implantiert oder was? Oder wie?
Das ist wie so ein Pflaster auf
mit
der Haut.
Mit so einer Nadel dran, ne?
Genau, und so, da ist so eine kleine Nadel dran. Und das misst dann eben 10 Tage den Blutzucker. Gleiches mit so Sachen wie Puls, Gurt und Temperaturmesser, die sind eben an ihm dran und kommen nach dem Rennen wieder ab. Dann, der Rest wird natürlich in der Schlafpause passieren. Da wird mein Time-Management auf jeden Fall sehr wichtig werden. Also klar, die Schlafmessungen können wir schlecht auf dem Fahrrad machen. Da schläft er hoffentlich nicht allzu viel. Und dann muss man eben schauen, dass man da möglichst effizient noch den Rest erhebt.
Du hast ja am Anfang schon extreme Bedingungen genannt, ne? Mhm. Wie sie auf fremden Planeten quasi herrschen. Neben Hitze und Kälte sind das dann aber auch solche Faktoren wie Schlafmangel, Dehydrierung, vielleicht auch Energieversorgung. Er muss ja eigentlich pausenlos reinschaufeln. Er müsste wahrscheinlich eine Tonne Kartoffeln essen. Wenn man es mit Kartoffeln machen würde, macht ihr aber nicht. Wo siehst du so die größten Gefahren? Ist es Hitze? Ist es Schlafmangel?
Ihr hattet, glaube ich, letztes Mal ausgerechnet, wie 20 Tafeln Schokolade ist ungefähr sein Energiekonsum. Also genau, wir werden so um die 10.000 Kalorien versuchen, jeden Tag in ihn reinzubringen. Und haben da natürlich ein sehr gutes Ernährungskonzept jetzt ausgearbeitet. Wir arbeiten unter anderem mit so einer klinischen Flüssignahrung, die eben sehr, sehr leicht bekömmlich ist und da gleichzeitig eine hohe Kaloriendichte hat und auch vom Makronährstoffverhältnis ganz gut passt, dass man eben nicht nur Kohlenhydrate, wie jetzt in den Kohlenhydratpulvern ist, die man sonst beim Fahrradfahren ja gerne trinkt, die wir selbstverständlich auch noch dazu nutzen, aber da haben wir dann auch noch ein bisschen Eiweiß, ein bisschen Fett mit drin. Und das ist natürlich eine große Gefahr. Mit zu wenig Benzin läuft kein Motor sehr gut, ne? Ja. Das wird eine Herausforderung, ihn da die ganze Zeit gut zu versorgen.
Wie ist das denn? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, Bottle Klaus sitzt auf dem Rad und du siehst irgendwo auf dem Display, der Blutzucker geht in den Keller.
Dann ruft er hinten raus aus dem Auto, jetzt nochmal was trinken!
Naja, das würde ich gern wissen. Muss er dann... triffst du dann die Entscheidung, ey, der Typ muss zum Stehen kommen, jetzt müssen wir irgendwie Kalorien in ihn reinschaufeln?
Also ich hoffe, dass er dafür nicht anhalten muss, weil wer steht, verliert. Also, okay. Aber wenn man sieht, okay, der Blutzucker fällt ein bisschen, dann gerade, was ich so aus früheren Berichten oder mit Leuten, mit denen ich so in Kontakt getreten bin, jetzt für die Vorbereitung gehört habe, dass vor allem nachts eben das Hungergefühl sehr stark abnehmen wird und es da immer schwieriger wird, auf die Kalorien pro Stunde zu kommen. Und da werden wir ihn dann natürlich, wenn wir sehen, okay, Blutzucker fällt, ey Klaus, nimm noch mal einen Schluck, nur einen kleinen immerhin, nimm noch mal einen Schluck. Also dann, gerade wenn der Blutzucker fällt und man schnell reagieren will, einfacher Zucker, dann ist so ein Kohlenhydratgetränk natürlich perfekt. Nimm noch mal ein paar Schlucke davon oder iss noch mal eine Banane oder irgendwie sowas, die wir dann ihm aus dem Auto reichen können. um dann einfach so sicherzustellen, dass die Leistung halbwegs oben bleibt.
Gibt es überhaupt irgendwelche feste Nahrung? Also Banane ist jetzt gerade angesprochen, aber in der Banane ist ja auch mehr Wasser drin als alles andere, oder?
Ja, wir arbeiten auf jeden Fall mit fester Nahrung. Jetzt nicht, weil es irgendwie der Flüssignahrung überlegen ist, aber psychisch ist es für Klaus eben ganz, ganz wichtig. Ja. Er sagt ganz klar, ich kann nicht 10 Tage nichts kauen. Und ich glaube, da hätte ich auch meine Probleme mit. Aber genau, wir werden ihm Nudeln in so einer Trinkflasche einfach mal anreichen ohne Deckel, die er sich dann beim Fahren da in den Mund kippt oder ein bisschen Porridge.
Das stelle ich mir ja spannend vor, aus einer Trinkflasche Nudeln rauszuzählen.
Das stelle ich mir überhaupt nicht spannend vor, das will ich mir überhaupt nicht vorstellen, aber ich mache ein Bild davon für dich.
Die dürfen da nicht al dente sein.
Nee, ich bring dir so eine volle Flasche mit Nudeln mit.
Ja, wir haben es auf jeden Fall getestet, es ist auch was daneben gegangen.
Und so diese Flüssignahrung, dieses Konzept, ist das auch wieder so ein bisschen angelehnt an die Weltraummedizin? So an Thema, Stichwort Astronautennahrung?
Ganz genau. Also das wird natürlich auch dort so praktiziert, dass man da möglichst pragmatisch ans Thema Ernährung rangeht. Da haben wir einerseits eben in den Weltraum geschaut, aber eben auch auf die ganzen anderen Extremsportler und Extremsportlerinnen, die sowas schon mal gemacht haben. Und da hat sich einfach die Erfahrung eindeutig bestätigt, dass so leicht verdaulich mit so hoher Kaloriendichte wie nur geht, das zielführendste ist.
Kümmert sich die Forschung in der Weltraummedizin auch um das psychische Befinden von den Menschen unter Extrembedingungen?
Ja, auf jeden Fall. Da werden verschiedenste Studien auch gerade in der Antarktis durchgeführt. Da gibt's so eine Forschungsstation und da gibt's dann so Isolationsstudien, wo dann entweder mal 8 Männer, 8 Frauen oder 4 Männer, 4 Frauen. Ich hoffe, es sind 8. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube schon. Eben dann überwintern zusammen. Also so 3-4 Monate kommen die dann in die Antarktis. Und das wird eben dann wissenschaftlich betreut und ausgewertet, wie auf einer langen Weltraumreise die Menschen zusammen funktionieren. Gerade, also nicht die einzelne Psyche spielt da natürlich auch eine große Rolle, aber auch gerade die soziale Interaktion.
Ich habe deswegen gefragt, weil wir hatten ja Bottle Klaus mal bei uns zu Gast und da hat er über seine Dämonen geredet.
Ja.
Und habt ihr da irgendwie schon was vorbereitet, wie ihr damit umgehen werdet?
Erklär doch mal kurz. Ich kann mich daran erinnern, das war irgendwie mit Halluzinationen und sowas, oder?
Genau, das ist so ein Phänomen bei dem Rennen, dass man zum Ende hin ab dem 6., 7. Tag Halluzinationen hat.
Weil ich kann mich erinnern, dass er in der Nacht irgendwelche Sachen am Straßenrand gesehen hat, die ja überhaupt nicht da waren.
Ja, ja, die Leute haben die verrücktesten Vorstellungen.
Ja. Ja, das hat natürlich ganz viel mit dem Schlafdefizit zu tun. Also wenn der Körper irgendwie 1-2 Stunden am Tag schläft, dann fallen dem da mal ein paar Sachen ein, die wir vielleicht nicht sehen. Aber erstens ist es natürlich ganz wichtig, darüber Bescheid zu wissen im Vorhinein, dass es passieren kann. Wir haben dann mit Klaus gesprochen, okay, wie war das letztes Jahr, wie bist du da damit umgegangen und wie möchtest du gerne, dass wir mit dir umgehen, wenn solche Situationen passieren, und versuchen dann eben da möglichst darauf einzugehen, was er gerade sieht und ihm klarzumachen, okay, Klaus, das ist vielleicht nicht ganz, was wir auch sehen, deswegen mach dich nicht verrückt. Wir versuchen natürlich auch, möglichst wenig solcher Situationen entstehen zu lassen durch ein gutes Schlafmanagement, durch irgendwie Arbeit mit Koffein, Guarana und irgendwie ausreichender Bespaßung von unserer Seite mit Musik oder Anschreien und so weiter.
Aber diese 1-2 Stunden Schlafen am Tag, das hat ja nichts mit Schlafhygiene zu tun. Das kann doch nicht gesund sein, oder?
Naja, Leistungssport ist nie gesund. Das ist extremer Leistungssport.
Das hat er gut beantwortet, die Frage, ne?
Extremer Leistungssport ist natürlich extrem ungesund. Und 2 Stunden Schlafen, don't try it at home. Aber ja, wer eben am schnellsten ankommen will, muss möglichst effizient sein, und je mehr Zeit man auf dem Fahrrad verbringt, desto schneller ist man da.
Aber trotzdem ist ja Schlaf für die Regeneration auch ganz essentiell. Funktioniert das, also rechnet ihr das dann genau aus, wie viel Schlaf braucht er, oder messt ihr die Schlafphasen und habt dann so den Zeitpunkt, jetzt müssen wir ihn aufwecken?
Ganz genau, das machen wir. Wir messen seine Schlafphasen und sehen eben, okay, jetzt ist er aus dem Tiefschlaf raus, zack, jetzt geht's wieder aufs Fahrrad.
Wie misst man sowas?
Mit einem EEG, also das sind dann Elektroden, und aha, einem EMG, also Elektroden an der Stirn, an den Augen. Und dann kann man eben seine Hirnströme und seine Augenmuskelbewegungen sehen und daran, anhand dessen eben sehen, in welcher Schlafphase er gerade ist.
Das heißt, wenn Bottle Klaus ins Wohnmobil geht, um zu schlafen, sieht es da aus wie auf einer Intensivstation, ne?
Das ist ein recht kleines Gerät. Also es sieht verträglich aus, ja.
Du hast doch bestimmt schon alles einmal in deinem Kopf so durchgespielt.
Ja.
Beschreib doch mal, wie so ein Tag in diesem Rennen aussehen könnte.
Ja, also wir haben ja zweimal eine 12-Stunden-Schicht als Begleitteam, die wir in dem Begleitfahrzeug sind, das eben immer sehr nah an Klaus dran ist. Und von 7 Uhr abends bis 7 Uhr morgens ist ja auch der Direct-Follow-Pflicht. Und ich bin in der Schicht, die nach der Schlafpause eben dann ins Auto geht. Das heißt, wenn ich im Wohnmobil bin, versuche ich erstmal auch ein bisschen zu schlafen. Ich hoffe, ich komme auf mehr als 2 Stunden pro Nacht. Und dann werde ich natürlich möglichst die nächste Schicht vorbereiten, das Essen vorbereiten, was natürlich auch genau abgewogen sein muss. Und dann auch die ganzen Messungen vorbereiten, die dann vor, während und nach der Schlafpause passieren. Also da messen wir dann einmal, haben wir so eine Körpergewichtswaage, die auch so ein bisschen anthropometrische Daten erhebt, also so Körperzusammensetzung, wo ist wie viel Wasser, wo ist wie viel Muskulatur. Die Werte muss man natürlich immer mit ein bisschen Vorsicht genießen, aber wenn sich immer die gleiche Person draufstellt, kann man immerhin den Verlauf recht gut beurteilen. Dann messen wir eben seinen Schlaf, seine Muskelspannung und seinen Muskeltonus, und dann geht's wieder ab aufs Fahrrad. Und da ist dann natürlich ganz wichtig, eben immer seine Bespaßung und Ernährung im Blick zu behalten. Unsere selbstverständlich auch. Und ich stelle mir auch gerade diesen Organisationsaufwand oder das Timing eben als sehr, sehr spannend oder schwer vor. Okay, unsere Kühlbox braucht neues Eis, aber er wird auch bald wieder was zu essen brauchen. Okay, und tanken sollten wir auch demnächst. Danke. Über die Wissenschaft hinaus werden noch spannende Fragen werden.
Du hast gerade schon angesprochen, dass je weniger man schläft, desto schneller kommt man im Ziel an. Also die meiste Zeitersparnis erzielt ihr ja wahrscheinlich durch dieses Optimum rausholen an Schlaf, also möglichst wenig, aber möglichst gut. Und was, wenn wir darüber hinausgehen, wie viel Leistungssteigerung kann er denn erbringen? Weil er war ja vergangenes Jahr, als er es gemacht hat, schon total fit und scheint dann ja mit euch im Team jetzt noch fitter zu sein.
Wir stellen auf jeden Fall sicher, dass er die Fitness, die er hat, auch bringen kann und nicht irgendwie dadurch, dass er extrem unterkühlt oder extrem überhitzt, die Leistung eben nicht mehr bringen kann. Und ich glaube, das wesentlich Entscheidendere als unsere Arbeit ist am Ende auch die Arbeit des ganzen Teams in der Organisationsfrage wieder. Also letztes Jahr hat er meines Wissens relativ viel Zeit auch im Wohnmobil verbracht. Die Pause kann man einfach nicht mehr reinfahren. Deswegen ist natürlich auch unsere Aufgabe ganz klar, okay, wir müssen die Pausenzeiten so kurz wie möglich halten. Und da können wir noch so tolle Messdaten erheben. Das werden wir nicht rausfahren können.
Jetzt bleibt aber am Ende, das ist ja natürlich eine absolute Extremsituation für den Rennfahrer.
Ja.
Und es besteht ja auch immer die Gefahr, dass er krank wird oder kollabiert oder irgendwas passiert. Wie groß siehst du die Gefahr und was passiert dann? Wer trifft dann zum Beispiel die Entscheidung abzubrechen?
Also Gefahren sind ganz klar da, gerade durch das Flüssigkeitsmanagement. Also da ist so dieses wissenschaftliche Stichwort hypotone Hyperhydratation.
Oh, das ist schön.
Wir haben zu wenig Wasser im Körper, aber an den falschen Stellen zu viel.
Okay.
Das heißt, es lagert sich dann in der Lunge oder in den Beinen an, und dann kann man sich vorstellen, wenn zu viel Wasser in der Lunge ist, wird es mit dem Atmen irgendwann nicht mehr so cool. Das kann gerade in höherer Höhe, was wir in den Rockies mit über 3000 Meter haben, auch passieren. Ist auch schon ein paar Mal bei anderen Athleten vorgekommen. Und das sind natürlich Situationen, die wir unbedingt vermeiden müssen. Wir haben keine Ärzte im Team. Ich bin selber Medizinstudent, und die Entscheidung, ob Klaus noch weiterfahren kann, wird er am Ende selber treffen müssen. Die darf und kann und will ich noch nicht für ihn treffen. Dafür bin ich einfach noch nicht gut genug ausgebildet. Deswegen wird das am Ende so eine Teamentscheidung werden, denke ich.
Meinst du, das wird schwer für ihn zu akzeptieren sein? Also wenn ihr sagt, guck mal Klaus, das sind jetzt die Daten, das sieht alles nicht mehr gut aus. Unser Rat wäre jetzt vielleicht das, aber du musst die Entscheidung treffen. Kann ja nicht einfach sein, so eine Entscheidung zu treffen.
Glaube ich auch nicht.
Na gut, war eine scheiß Frage.
Jetzt wird ja mit dem armen Kerl so viel gemacht. Ich meine, er will das ja auch. Mhm. Er will ja schnell sein. Aber gibt es auch Dinge, wo er einfach gesagt hat, nö, mach ich nicht. Ist mir egal, will ich nicht.
Also er war schon immer sehr pflegeleicht. Hat hier und da ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit geleistet, als ich mir jetzt vorgestellt hätte am Anfang. Wie mit der Ernährung, da mussten wir schon ein bisschen längere Gespräche führen oder ein bisschen öfter mal rumprobieren, bis wir da auf ein Level gekommen sind, wo wir beide mit happy waren. Aber ich kann es auch verstehen, er fährt irgendwie seit 30, 40 Jahren Fahrrad oder läuft Triathlon und dann kommt da so ein Mitte-20-jähriger Doof her und sagt ihm, wie es funktioniert. Da würde ich vielleicht an seiner Stelle auch nicht immer nur jubeln, aber jetzt sind wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg und haben uns da eine sehr gute Schnittmenge erarbeitet, mit der wir beide glücklich sind.
Also du schreibst ja deine Doktorarbeit über dieses Projekt, über diese gesamten Daten, die ihr sammelt. Was wird denn daraus dann später gemacht? Also hat das vielleicht einen Einfluss auf das, wie Menschen Extremsport machen werden? Oder hat das einen Einfluss darauf, wie vielleicht alle Menschen Sport machen, die jetzt meinetwegen Radsport betreiben?
Also so groß würde ich vielleicht noch nicht. Das wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu hoch gegriffen. Ich hoffe natürlich, dass wir ein bisschen mehr am Ende darüber Bescheid wissen, wie der Körper in so einer Extremsituation funktioniert und reagiert auf diese Belastung eben. Und es werden dann hoffentlich, wenn alles glatt läuft, eben mehrere Case Reports, also so Fallberichte über dieses Rennen entstehen. Und wir planen auch ein Methodenpaper, also wie haben wir die Wissenschaft in Amerika betrieben, um eben da auch anderen Forschungsteams, die vielleicht auch mal sowas machen wollen, eine Hilfestellung zu geben, wie wir das jetzt gemacht haben, wie sie das vielleicht auch machen können. Da bin ich natürlich auch sehr auf Alex Mithilfe angewiesen, dass er da schöne Fotos für macht.
Aber im Umkehrschluss heißt das ja auch, dass ihr der Konkurrenz euer Tagebuch quasi hingebt und sagt so, Leute, so kann man es professionell machen und im nächsten Jahr ist die Konkurrenzdichte viel, viel größer.
Ja, aber das ist ja auch das Schöne an der Wissenschaft, dass das ein Miteinander ist meistens.
Aber ein Sport ist dann schon noch ein Gegeneinander.
Ja, das ist klar. Wir müssen natürlich nicht jedes Geheimnis verraten, aber da werden wir, glaube ich, eine gute Schnittmenge auch wieder finden. Was können wir der Welt teilen? Was hilft vielen, aber nicht zu gut, dass es uns noch mehr hilft. Ne?
Was reizt dich persönlich am meisten an diesem Projekt?
Also ich bin auch sehr leicht zu begeistern für so doofe Aktionen, sage ich mal. Also als mein Betreuer mich so gefragt hat, hey, da gibt's so ein Fahrradrennen, das geht von der West an die Ostküste, 2 Wochen Amerika, hast du Bock? Ja, also da habe ich nicht lange überlegt, da hatte ich richtig, richtig Bock drauf. Sport zieht sich auch durch mein ganzes Leben und da konnte ich mich sehr schnell für begeistern, so ein irres Projekt zu begleiten. Diese Faszination, was der Körper da auch einfach leisten kann, 5000 Kilometer in, naja, der Streckenrekord liegt etwas über 7 Tagen.
Bei 7 Tagen ist der Streckenrekord?
Christoph Strasser, 7 Tage. Ja, und ein paar Stunden.
Wow. Wie ist denn deine Schnittmenge mit dem Fahrrad? Also hattest du da vorher schon großartig mit viel zu tun? Also jetzt als Sportgerät?
Ja, ich bin gerade mit dem Fahrrad hergefahren, so 15 Minuten.
Und okay.
Ja, finde ich auch. Also sehr sportlich betreibe ich das Fahrradfahren momentan nicht. Ich bin immer mal wieder, mit meinem Vater auf Fahrradtouren unterwegs, aber bin jetzt kein ambitionierter Rennradfahrer.
Und hat dich Bottle Klaus angesteckt? Willst du auch mal quer durch die USA fahren mit dem Rennrad?
Ja.
Geil. Das war doch ein schönes Schlusswort, oder? Es gibt ein neuer Rennfahrer, steigt auf am Himmel des Sports.
Ja, so weit möchte ich nicht gehen.
Naja, gucken wir mal. Wir reden in 3 Jahren nochmal, ne?
Sehr gerne.
So, wir wünschen dir und dem ganzen Team auf jeden Fall viel, viel Erfolg bei der Mission und werden das natürlich verfolgen.
Na, du sowieso, du bist ja mit dem Auto.
Genau, du musst mir Glück wünschen auch.
Ich wünsche euch beiden Glück.
Wir wünschen uns, glaube ich, auch viel Glück.
Ja, genau. Vielen, vielen Dank, schön, dass du hier warst.
Ich danke euch,
danke,
sehr gerne.
Wahnsinn, wie wissenschaftlich das alles so ablaufen kann. Ne? Bist du denn eigentlich aufgeregt? Weil es geht ja jetzt los.
Ja, ich bin ziemlich aufgeregt schon. Das ist eine verrückte Geschichte und man merkt auch in der Gruppendynamik so, dass die Luft jetzt brennt. Also
ich stelle mir das auch so vor, dass man das so gut wie möglich planen kann, aber im Endeffekt doch wahrscheinlich sowieso alles anders kommt, als man das denkt.
Es kommt alles anders. Aber die man muss dazu sagen, dass die dieses Mal, also das zweite Mal, viel, viel besser vorbereitet ist als das erste Mal und die Truppe, die wir jetzt da am Start haben, auch wirklich engagiert und gut ist und vor allen Dingen auch sehr gut strukturiert. Das ist schon, macht schon Spaß.
Drei Kreuzer.
Mann. So. Weißt du, was ich an dieser Sendung liebe?
Was denn? Deinen kongenialen Partner in der Moderation?
Ja, den natürlich auch. Aber was ich an dieser Sendung liebe, ist, dass wir nicht so beschränkt sind auf ein Thema, sondern dass wir uns über alles, was wir wollen, solange es zwei Räder hat, unterhalten können. Findest du nicht auch?
Ja, selbstverständlich. Das ist ja wirklich schön. Und am geilsten ist es, wenn man über Themen redet, von denen man selber keine Ahnung hat. Weißt du, wo man so ganz, ganz viel noch da selber dazulernen kann.
Nee, und ich schnapp immer so Sachen auf und schon denke ich, oh, ist ja geil, das kann ich wieder erzählen. Und dann denke ich immer, da werden sich bestimmt alle drüber freuen. Und diesmal habe ich wieder was aufgeschnappt. Ich weiß nämlich gar nicht, ob du das schon mitbekommen hast.
Was denn?
Es gibt einen Canyon-Shop in Berlin in Kooperation mit Red Race. Hast du das schon mitbekommen?
Nö, weiß ich gar nicht.
Ja, siehst du, hast wieder keine Ahnung. Kein Durchstieg.
Komm, erzähl mal, was denn los? Nee,
was ich so krass finde, wie diese Monsterläden an jeder Ecke in Berlin gerade aufmachen. Irgendwie. Das war doch Rose Bikes, ne?
Stimmt, da war ich ja auch noch gar nicht.
Rose Bikes, Riesending, bin ich dran vorbeigefahren.
Ja, hier der Bromptonladen.
Der Brompton Store und jetzt
da bist du doch bestimmt Dauerkunde
bei Brompton. Der ist gar nicht so groß, aber die bauen ja auch nicht so viel
Platz. Die haben ja so kleine Fahrräder.
Ja, die haben so kleine. Aber der Canyon Shop ist jetzt wohl wieder so eine Ansage und wirklich, dass die das in Kooperation mit Red Race machen.
Wo ist denn der? Weißt du das?
Das ist am Gleisdreieckpark. Und da will ich auf jeden Fall. Aber die sind, weißt du, was komisch ist? Die haben irgendwie, also ich will jetzt nichts Böses sagen und ich war auch noch nicht dort, aber irgendwie sind die alle so ein bisschen geleckt. Also so dieses, die haben alles so dieses minimalistische, clean, irgendwie immer so diese einzelnen Fahrräder auf Podesten und alles so.
Das ist wahrscheinlich einfach modern und wir sind so beide so diese Rock'n'Roll-Typen. So, weißt du, wir machen und dann ist auch gut.
Nee, weißt du, was ich mag? Ja? Ich mag das gerne. Ich mag gerne, wenn man in so einen Laden reinkommt und da steht eine geile Kaffeemaschine, aber da ist auch eine Ecke, die Spaß macht zum Lümmeln. Irgendwie. Hm. Weißt du, vielleicht mit so alten, ausgelatschten Sesseln in so einer Ecke. Und ich brauche nicht dieses total cleane, sondern ich will so ein bisschen das Wohnzimmergefühl haben. Findest du nicht auch?
Ja, also ich war jetzt auch noch nicht da, aber so generell kann ich das voll nachempfinden, was du gerade sagst. Wir sind ja jetzt hier nicht in einem Wolfgang Job-Laden oder bei Hugo Boss oder sowas.
Weil ich meine, sie kriegen mich ja nur in den Laden rein, wenn sie irgendwie coolen Kaffee haben, der schmeckt und ich da mich hinsetzen kann und so ein bisschen, doch. Das ist der Grund, warum ich kaufe da nicht jede Woche ein Fahrrad. Aber ich trinke jede Woche einen Kaffee.
Haben die auch Bier?
Ja, siehst du, das werden wir testen.
Lass doch mal zusammen hinfahren und dann gucken wir mal, ob die Kaffee und Bier haben.
Wir machen mal den Fahrradladentest, oder?
Jetzt. Stimmt, wir machen eine Fahrradtour durch Berlin und dann zeigst du mir den Bromptonladen, den du ja mittlerweile in- und auswendig kennst. Wir fahren mal zu Rose, weil ich da immer noch nicht war. Dann gucken wir uns auch den Canyon-Laden an. Was gibt's denn hier noch?
Naja, hier Rafa. Aber wir haben ja keine Räder.
Nee, da brauche ich auch nicht. Das ist ja hier gegenüber von unserem Studio. Da kann man
trotzdem
jeden Tag
mal
vorbei.
Hingehen. Wir können auch so eine Kaffeetest-Tour machen.
Kaffeetest-Tour/Biertest-Tour. Oder Bier-Tor-Tour. Könnte auch sein.
Ja, aber das ist, dass die alle jetzt ihre eigenen Headquarters oder Flagship, das nennt sich ja Flagship-Store.
Ja, ich finde das ja verrückt bei diesen ganzen Internetriesen wie Canyon und Rose, dass die eigentlich, ihr Hauptgeschäftsmodell ist ja das, du sparst Geld, weil wir haben keine Händler.
Nee, ja, genau.
So, und jetzt machen die aber genau, alle Nase lang irgendwo einen Laden auf und ich frage mich, ob denn die Fahrräder irgendwann mal teurer werden.
Oder die haben das zu einer Zeit geplant, wo das noch funktioniert hat und jetzt werden sie irgendwann ziemlich doof aus der Wäsche gucken.
Ja, wir werden es rausfinden, ne? Wir machen unsere Tour und dann werden wir davon berichten.
Jo.
Gut, so. Vielen Dank für das Update. Ich wusste gar nicht, also Fahrradläden finde ich immer toll. Von daher können ruhig noch mehr aufmachen hier in Berlin.
Und diese Red Race Leute, die sind ja eigentlich cool, ne?
Natürlich sind die cool.
Die machen ja coole Events und das ist ja eigentlich eine coole Truppe, deswegen.
Und die sind ja so rock'n'rollig, oder?
Ja, eigentlich schon.
Naja.
eigentlich.
Ja, vielleicht passiert da noch ein bisschen Rock'n'Roll in dem Laden. Kann ja sein.
Sonst machen wir da Rock'n'Roll. Vielleicht bringen wir da was hin.
Super. So, das war das Wort zum Sonntag, auch wenn Freitag ist oder ganz egal, wenn ihr auch immer diese Folge hört. Egal welcher Wochentag. Vielen Dank nochmal fürs Hören. Bikers Paradise, das sind Martin Gerz und
Alex Hüfner.
Du musst mehr Power in der Stimme haben.
Ich war völlig überfordert gerade von, ich muss meinen ganzen Namen sagen.
Soll ich sagen? Alex Hüfner.
Alex Hüfner.
Besser gut.
Tschüss. Tschüss.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrer-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.